Radio 1, nur für Erwachsene.
Es gibt noch weitere Preise. Wir werden sehen, wer das Rennen macht mit dem Panorama-Publikumspreis. Das ist die größte Jury der Berlinale, weil da stimmen alle ab, die da hingehen, sich die Filme ansehen, haben danach die Möglichkeit dann zu bewerten. Das wird bis zum letzten Tag genau ausgezählt, auch nach so einem Schlüssel. Also es ist absolut seriös, was da passiert. Am Sonntag dann werden wir die Filme auch zeigen, um 18 Uhr und um 21 Uhr, also den besten Dokumentarfilm und den besten Spielfilm. Es gibt also zwei Kategorien. Und jetzt, wir hatten die ganze Woche über immer Leute hier, die im Panorama schöne Filme haben. Jetzt haben wir einen Film hier, der mir auch ganz besonders gut gefallen hat, der auch ein Kandidat ist. Wir werden sehen, wie er es schafft. Der Film heißt auf Deutsch Liebe, Deutschmark, also D-Mark und Tod. Hat natürlich auch einen türkischen Originaltitel, das werde ich auch gleich hören, von Cem Kaya. Erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ich danke für die Einladung. Hallo.
In Deutschland geboren, türkische Wurzeln, RBB-Produktion, wollen wir auch mal sagen. Dieser Film ist also vom RBB produziert worden. Und ich freue mich jetzt sehr, jetzt endlich mal zu erfahren, wie der Titel also auf Türkisch heißt.
Auf Türkisch heißt der Aşk, Mark ve Ölüm.
Aşk heißt das, aha. Also das ist Liebe.
Das ist Liebe.
Aşk. Mhm. Du hast dir ein Thema gesucht, das ich so faszinierend fand, dass ich mich gefragt habe, warum gibt's nicht so einen Film schon längst? Also du erzählst die Geschichte der Gastarbeiter 1961, das Abkommen, das berühmte, im letzten Jahr wurde ja auch gefeiert, 60 Jahre, aus einer sehr besonderen Perspektive.
Mhm. Ich erzähle das aus der musikalischen Perspektive. Und warum es diesen Film bisher noch nicht gab, hat vielleicht zwei Gründe. Erstens gab es Musikpioniere, die überhaupt diese Geschichte wieder uns ins Gedächtnis gerufen haben. Das sind die Macher der Compilation Songs of Gastarbeiter. Das sind Bülent Kulukçu und İmran Ayata, die 2013 diese erste Compilation herausgebracht haben und gesagt haben, schaut mal, hier in Deutschland gibt es eine türkische oder auch kurdische Musikkultur, die ist anders als in der Türkei und schaut mal hier Beispiele. Und das braucht dann immer so ein bisschen, so ein paar Jahre, bis das verdaut ist und man sich dann Gedanken drüber gemacht hat. Und das ist der eine Grund, glaube ich, dass das erst, also auch für uns neu war eigentlich. Der zweite Grund ist, einen Archivfilm zu machen, also einen Dokumentarfilm mit so viel Archivmaterial zu machen, braucht erstens eine stabile Finanzierung, das braucht Zeit und dann auch die Produktionszeit, die es braucht, diese Archive alle durchzugehen, die alle zu organisieren und dann auch später zu lizenzieren, das saubere Material finden etc. pp. Das ist einfach unglaublich aufwendige Arbeit und deswegen brauchen solche Filme immer sehr viel Zeit.
Wahnsinn, ich freue mich, dass der RBB dazu beigetragen hat, dass der Film auch eine solide Grundlage hat und ich kann mir vorstellen, das ist eine Höllenarbeit. Du bist erfahren übrigens, was sowas betrifft, also Archivarbeit, auch musikalisch zu arbeiten, das ist nichts Neues für dich, aber mit welcher Rasanz du eine Fülle von Material da bringst, das ich noch niemals gesehen habe. Das ist absolut ein Erweckungserlebnis. Ob das jetzt Bilder sind aus den 60er Jahren, die Musikschnipsel, wie du das zusammenbringst, das ist selbst ein musikalisches Werk, finde ich, was du da geschaffen hast. Und ich kann mir vorstellen, das war tatsächlich dann auch im Schnitt eine Höllenarbeit.
Ja.
Wie hast du diesen Rhythmus hergestellt?
Also der Schnittprozess, also so ein Film, also normalerweise mache ich so. Normalerweise gehe ich mit einem Thema los und mache erstmal meine Drehs und baue das dann zusammen zu einem Diskurs und suche mir dann in den Archiven das Material zusammen. Diesmal war es aber andersrum. Diesmal haben wir das Thema erstmal 7, 8 Monate, fast ein Jahr, erstmal geschrieben und uns schlau gemacht. Und dann sind wir in die Archive der Öffentlich-Rechtlichen gegangen, dadurch, dass der Film eine Koproduktion von RBB, WDR und Arte ist, durften wir in die Öffentlich-Rechtlichen Archive, und zwar in alle. Und das war natürlich für uns auch großartig, weil wir diese Bilder und diese Videos, die wir dort gefunden haben, zuvor nicht kannten. So, und dann habe ich diesmal so angefangen im Schnitt, dass ich erst die Archivarbeit gemacht habe und dann den Film sozusagen aus Archivmaterial zusammenkompiliert habe. Also ich hätte den auch ganz ohne Menschen machen können. Und dann erst losgezogen bin und gefilmt habe.
Also deine Interviews, die Musiker, Musikerinnen, mit denen du gesprochen hast. Und lass uns vielleicht mal tatsächlich zu den Anfängen gehen. Also 60er Jahre, die Leute kommen hierher und es entsteht eine musikalische Szene. Das zieht sich dann bis in die Gegenwart, die ja völlig losgelöst existiert von der Mehrheitsgesellschaft, der musikalischen. Da zähle ich mich jetzt auch dazu. Also ich wusste davon überhaupt nichts. Natürlich weiß ich, dass es so Kassetten gab und dass es Platten gibt und sowas und CDs. Aber dass das eine Szene ist, die in Deutschland existiert hat und nicht einfach so Importe sind, war für mich vollkommen neu. Ich denke, es wird vielen Leuten so gehen. Und ich denke, es ist auch mit der Kern deines Films, das mal zu erzählen.
Das stimmt. Also der Kern des Films ist tatsächlich zu sagen, schaut mal, diese Musik hat, also wurde hier produziert und hier vertrieben. Also das waren ja, also manche sagen ja sogar, dass die türkischen Labels, die es in Deutschland gab, das erste war ja Türkü Ola in Köln, das wurde 1964 oder 65 gegründet, dann gab es Uselli in Frankfurt 1972 und Minardici in München, das waren die ganz großen. Diese, man sagt, dass das die ersten Independent Labels Deutschlands sind, also noch vor Tonsteine Scherben und ne, das weil die komplett independent Strukturen haben, also weil die nicht in den deutschen Plattenläden zum Beispiel verkauft haben. Diese Kassetten und Platten hat man ja im Fimse-Laden, im Import-Export-Laden, im türkischen Lebensmittelgeschäft hinter der Wursttheke bekommen. Und ich weiß auch nicht genau, warum die jetzt nicht im Saturn oder im WOM erhältlich waren damals. Es gibt so einen kleinen Schnipsel in unserem Film, also ein Zeitungsartikel von Türkü Ola, eine Werbung. Darin heißt es, fragen Sie in Ihrem Kaufhof nach türkischen Kassetten. Also es gab es ja wohl doch irgendwie, aber in begrenzter Zahl anscheinend. Und diese musikalische Kultur hat tatsächlich nicht im deutschen Musikbusiness stattgefunden. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, dadurch, dass Millionen verkauft wurde und es auch einzelne Künstlerinnen gab, die Millionen verkauft haben, zum Beispiel die Nachtigall von Köln, Yüksel Özkasap, die hat ja, ich glaube, ihre am meisten verkaufte Single hat 700.000 verkauft und die hat ja mehrere goldene Schallplatten von der deutschen Plattenindustrie auch bekommen. Diese Verkäufe waren ja auch nicht in den Charts abgebildet. Das heißt, die sind ja nicht in der ZDF-Hitparade aufgetreten zum Beispiel, was ja eigentlich ein Unding ist.
Denn die hatten Millionen Fans und haben auch wahnsinnig viel umgesetzt. Also ich glaube, es wird jetzt auch schon klar, was wir hier so reden, das ist ein Spektrum, das ist ein Panorama von Zeitgeschichte. Also es geht ja nicht nur um die Musik, es geht um die Werbung, um die Vermarktung, es geht um das Publikum. Also es ist für mich auch ein Stückchen Geschichte der Bundesrepublik, die du erzählst, von den 60er Jahren bis in die Gegenwart. Cem Kaya ist bei uns. Wir reden über seinen Film Liebe, D-Mark und Tod. Aşk Mark W. Ülüm. Ist eigentlich ganz gleich, ne?
Ja.
Und du hast ja schon einiges erzählt, auch von dem Weg, den wir da gehen. Ich würde mal gern nochmal zu den Anfängen gehen, in den 60er Jahren, weil das könnte man jetzt auch, wenn man die Songs vielleicht so hört, sagen, sentimentale Schlager, das ist so gar die 60er Jahre. Aber du machst ja immer deutlich, übrigens für jede Epoche, was es gesellschaftlich bedeutet. Also diese Schlager zum Beispiel sind ja auch Trost. Die spenden Trost für Menschen, die hierher kommen, die sich fremd fühlen, die sich nicht aufgenommen fühlen. Und da sieht man schon, welche wichtige Funktion diese Musik hatte.
Die Musik war ja für die Menschen, die damals hierher gekommen sind, war ja ein Stück Heimat im Sinne von, es gab ja nichts anderes. Also die Leute sind ja hergekommen mit einem Pappkoffer und in Deutschland haben sie ja ihre eigene Kultur ja überhaupt nicht vorgefunden. Also in den ersten Jahren, sagen wir mal. Es gab ja auch keine Radiosendungen hier. Also es gab ja dann später, ich glaube Mitte der 60er gab es dann Radio Köln und es war auch ganz wichtig, Radio Köln zu hören. Das war eine WDR-Sendung. Da musste man als Kind immer leise sein, weil die Eltern Radio Köln hören mussten. Da hieß immer auf Türkisch, wo das so Köln-Radio ist so. Auf Türkisch, also hier ist Radio Köln. Interessant ist aber, dass zum Beispiel vor Radio Köln, dass es eine Sendung gab, die hieß Die Stimme der Türkei und die wurde aus Ungarn bzw. aus Bulgarien gesendet. Das war kommunistisches Radio und ne, man hat an die Arbeiterbrüder sozusagen, hat man auf Türkisch, das war ja mitten im Kalten Krieg, Propaganda. hat man halt Sendungen gemacht. Also die Kommunisten waren schneller damals.
In dem Falle mal.
Ja. Und auf jeden Fall, man sieht ja, ihr kennt ja das Bild vom Gastarbeiter mit dem Mittelwellenradio am Ohr. Ne? Das war ja, man hat ja immer die türkischen Sender gesucht und so weiter, weil es eben nichts gab. Diese Musik, also vor allem die allerersten Barden, ja, der Aşık Metin Türküs zum Beispiel, der über die Zustände in Deutschland singt, der kommt ja aus dieser Aşık-Tradition. Der Aşık ist ein Wandersänger in Anatolien, den gibt's auch über die Türkei hinaus und der kommentiert Zeitgeschehen, der ist aber auch Gedächtnis. Also er überliefert, orale Überlieferung aus der Vergangenheit, aber auch religiöses, traditionelles und der Aşık, beziehungsweise der Ozan oder auch der Hafız, das sind diese drei Namen für ihn, der ist ganz arg wichtig und es gab Amateur-Aşıks eben, die dann die Zustände in Deutschland kommentiert, auch politisch kommentiert, kritisiert haben. Und einer von ihnen war Aşık mit den Türkös zum Beispiel. Und dann eben die Nachtigall von Köln mit ihren herzerreißenden Liedern über die Einsamkeit und über Verlust und über Zerrissenheit. Die hat zum Beispiel Songtexte wie Deutschland, gib mir meinen Bruder zurück. Das ist ein Song. Oder ein Song wie hat es uns nach Köln verschlagen? Es gibt andere Aşıks. Aşık Mahsuni Şerif, ein ganz großer türkischer Aşık, der in Deutschland lange Zeit gelebt hat, der hat einen Song über Hannover.
Eine Stadt, die selten besungen wird, mit gutem Grund, würde ich mal sagen, Cem. Aber was du gerade beschrieben hast, war für mich übrigens dann sogar noch das Allerfaszinierendste. Nämlich, dass es das gab, also Protestsänger. Das gab es in den 60ern nicht überall. Jeder denkt an Bob Dylan oder so oder Pete Seeger. Aber dass es das in Deutschland gab, wo die Arbeitsbedingungen, die ja teilweise echt hart waren, die Ausbeutung, wo das alles gewerkschaftlich ordentlich angeprangert wird. Meinst du, das hatte auch eine Wirkung für die Leute, also für die Arbeiter, dass sie das gehört haben, vielleicht auch mobilisiert wurden? Hat das so eine Wirkung
gehabt? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die dann über die Songs dann politisiert wurden. Mhm. Ich glaube es eher nicht. Aber die Songs haben geholfen, das hier vielleicht auszuhalten. Also ne, wenn dann jemand da ist und zur Stimme der hier arbeitenden Migranten und Migrantinnen wird und einmal nur es sagen kann, weil die hatten ja auch die Sprache nicht, das darf man nicht vergessen. Wir können ja alle jetzt Deutsch. Aber damals, als sie herkamen, die haben vielleicht in der Türkei einen Sprachkurs gemacht oder dann auch hier in Deutschland, aber die konnten sich ja nicht ausdrücken. Und ich glaube, die Funktion der ersten Sänger und Sängerinnen war ja tatsächlich der Ausdruck, weil letztendlich mit den paar Brocken Deutsch wurden die ja auch auf der Arbeit rumgeschubst. Mhm. Ne? Die haben ja, die konnten ja, das sagt ja auch der Metin Türkus im Film, die konnten halt das Wort Ja und alles, was denen gesagt wurde, haben sie einfach Ja gesagt und haben es halt gemacht. Ne? Die konnten sich ja auch nicht wehren. Und ich glaube, deswegen sind die ganz wichtig.
Merkt man alles im Film. Das ist erstaunlich und das muss ich doch nochmal fragen. Wir haben vorhin so kurz über die formale Seite geredet, aber man kann sich vielleicht noch nicht so ganz vorstellen. Es ist wahnsinnig schnell, es ist rhythmisch, es ist ein Stück Musik und trotzdem, das merkst du hoffentlich jetzt auch, habe ich mir sehr viel gemerkt. Also mir sind viele Leute jetzt plötzlich sehr, sehr präsent, auch in der Unterschiedlichkeit. Es gibt die großartige Diva, es gibt die Hip-Hopper dann heute, die ja viel getan haben, um auch Grenzen dann zu überwinden, nicht? Also auch in die Mehrheitsgesellschaft vorzustoßen. Nach welchem Prinzip hast du das dann geschnitten? Du musst da auch so, hast du vielleicht Musik dabei gehört oder so? Wie war das? Oder schneiden lassen dann?
Wie war das? Nee, ich habe ja den Großteil des Schnitts ja selber gemacht. Ja.
Mhm, okay.
Wir hatten auch aber einen Co-Cutter, Gürcan Sever. Das ist ja auch so, wir brauchen ja auch jemand türkischsprachiges, ne? Das ist ja auch wichtig. Ja. Und das gibt einfach wenige. Mhm. Ist ja auch interessant, ne? Hier in Deutschland. Wie habe ich das geschnitten? Also, ich mache jetzt, das ist jetzt kein Dokumentarfilm, so ein erklärender Dokumentarfilm, sondern er ist ja sehr assoziativ, ist ja ein Essay eigentlich. Mhm. Und ich habe mich da so ein bisschen leiten lassen, auch von der Musik natürlich, von den Interviews. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist ja, mich hat's ja selbst fasziniert, was ich da gefunden habe. Also, gerade dieses Dokumentarfilmmaterial aus dem Öffentlich-Rechtlichen, und auch diese Kombination mit der Musik und wenn vor allem Archiv zueinander spricht, also wenn ich ein Stück aus dem deutschen Spielfilm zum Beispiel habe, und diese Menschen sprechen dann zum Dokumentarfilm rüber und aus dem Dokumentarfilm spricht es dann wieder zur Musik zum Beispiel. Diese Faszination, dieses Spiel mit dem Archivmaterial, das hat mich schon immer fasziniert. Ich habe viel Found Footage früher gemacht und wie das dann letztendlich dann so rhythmisch am Ende wird, das kann ich gar nicht erklären, ehrlich gesagt. Es passiert halt, das ist ja auch der Zauber darin, glaube ich.
Das liegt dann auch im Blut, dieser Rhythmus, ganz offensichtlich. Denn du hast, wie gesagt, ja auch schon mit Musik gearbeitet.
Ich habe ja bereits zwei solche Filme gemacht, vielleicht deswegen. Mhm.
Der Film wird hoffentlich dann irgendwann auch ins Kino kommen, da gehört er nämlich auch hin, dann kann man sich nochmal richtig drauf einlassen, ist eine RBB-Koproduktion, der RBB nicht alleine gemacht, läuft im Panorama der Berlinale. Liebe, D-Mark und Tod läuft nochmal morgen um 12 Uhr im Zoopalast, also im riesigen Zoopalast. Da wird er richtig seine Wirkung entfalten können. Und ich habe ja schon mal kurz angedeutet, wir hören jetzt auch Musik von einem Mann, der im Film vorkommt und der nicht zuletzt deshalb so wichtig ist, weil er zu diesen Grenzüberschreitern gehört. Also der hat es in die Charts geschafft, dann auch in die deutschen Charts.
Das stimmt, das ist Muhabbet. Und Muhabbet hat zum ersten Mal mit türkischer Kehle auf Deutsch gesungen. Und er hat dann auch einen Song mit zum Beispiel mit Steinmeier aufgenommen damals. Er war ganz groß, hat auch das deutsche Publikum zum ersten Mal erreicht. Und von ihm hören wir jetzt, Sie liegt in meinen Armen.
Ich danke dir ganz herzlich, noch eine schöne Berlinale. Mach es gut. Tschüss.
Herzlichen Dank.